Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo Martin, schön wieder dabei sein zu können.
Und wir haben wieder als Gast Matthias Litschke, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sanierung und Restrukturierung. Lieber Herr Litschke, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Herzlichen Dank, hallo Dr. Bührmann, hallo Herr Müller.
Ja, lieber Herr Litschke, in der letzten Folge haben wir uns ja über die Gründe für die Krise in der Autoindustrie und insbesondere bei den Zulieferern unterhalten und haben verstanden, dass es eine Vielzahl von Gründen gibt, die dazu führen, dass wir derzeit so viele Unternehmen haben, die in Schwierigkeiten sind. Das war ein Stück allgemeiner. Jetzt, wie ist es denn ganz konkret bei den Fällen, die Sie betreuen? Wo im Einzelnen klemmt es denn bei den Unternehmen?
Man muss es sich vielleicht so vorstellen, wenn man das mal einordnet in der Wertschöpfungskette, ist es so, dass ein Autohersteller, ein OEM, ist quasi ein Systemintegrator. Der entwickelt das Produkt und entscheidet sich, welche Teile davon er selber fertigen möchte. Das ist traditionell in der Regel der Motor gewesen und ich sag mal das Gesamtsystem. Und bei bestimmten Themen entscheidet er sich, das Ganze nach außen abzugeben an einen Zulieferer. Es hat Vorteile, dass es Skaleneffekte erzeugt, es erzeugt Expertise bei diesen Zulieferern, die bündeln auch Bedarfe von verschiedenen Herstellern. Das macht Sinn. Oftmals sind das auch die Themen, die der OEM nicht als die technologischen Kernthemen ansieht. Das bedeutet aber, auf der einen Seite momentan verändert der OEM diesen Wertschnitt. Also es gibt Themen, die er an sich zieht und die er abgibt. Das ist jetzt noch nicht schlimm für die Zulieferer. Bedeutet aber auch, er baut jetzt gerade massiv im Kontext Elektrifizierung und Co. seine Wertschöpfungskette um und muss damit eigentlich auch die Zuliefererstruktur umbauen. Er braucht andere Zulieferer an anderen Stellen. Er braucht sie vielleicht in Osteuropa, nicht mehr in Westeuropa. Das ist ein Problem, weil da kann man Werk ja nicht bewegen. Er möchte vielleicht neue Technologien, er möchte andere Themen. Er hat gleichzeitig die interessante Situation, dass er die alten Fahrzeuge ja weiter baut. Also er braucht ja weiter auch Dieselfahrzeuge, für die er entsprechende Komponenten noch lange, lange braucht, auch Ersatzteile. Und gleichzeitig gibt es aber für die Zulieferer, die diese Komponenten fertigen, möglicherweise keine Anschlussmodelle mehr. Sie müssen also quasi was zu Ende führen, ohne dass das eine klare Zukunft hat. Das ist natürlich ein existenzielles Problem.
Das heißt, der Zulieferer landet dann, wenn es schlecht läuft, in der Insolvenz.
Das kann sein, weil entweder schaffen sie es, ein Geschäftsmodell aufzubauen, wo sie diese Historie, sage ich mal, noch weiterliefern und parallel dazu schaffen, sich auf was Neues zu verlagern. Das wäre der Best Case. Im schlimmsten Falle schaffen sie das nicht. Dann droht natürlich die Insolvenz. Ne? Dazu kommt, dass momentan die Stückzahlschwankungen sehr erratisch sind in der Branche. Sie haben das wahrscheinlich alle beobachtet. Elektroautos kommen nicht so gut an wie geplant. Die Stückzahlen sind niedriger als geplant. Auf der anderen Seite werden dann doch mehr Verbrenner verkauft als ursprünglich gedacht. Da braucht man die Komponenten dann doch noch. Das heißt quasi, die Mengenplanung aller Beteiligten schwankt sehr, sehr stark, sehr, sehr schwer zu planen und auch die kann einen Zulieferer sehr leicht in die Insolvenz kippen, weil er sich quasi auf ein bestimmtes Mengengerüst einrichtet. Wenn das nicht kommt, läuft er möglicherweise vor die Wand.
Das ist ja richtig, weil wir sehen ja, dass nach wie vor die Zahl der Elektroautos überschaubar ist. Das heißt, es gibt ja einen substanziellen Markt noch für die Verbrennerfahrzeuge weltweit, aber auch in Europa, in anderen Ländern ja sowieso. Das heißt, eigentlich könnte man doch davon ausgehen, dass sich für die Zulieferer gar nicht so viel geändert hat, weil die alte Zeit ist ja noch da ein Stück weit.
Naja, das Gesamtmarktvolumen ist tatsächlich gesunken. Sie müssen sich den Einkaufsprozess so vorstellen, dass ein Zulieferer quasi einen Auftrag erhält für einen Fahrzeuglebenszyklus, aber die Menge ist nicht genau festgelegt. Also ein OEM, ein BMW, ein VW, ein Mercedes legen sich jetzt nicht x-tausend Kotflügel aufs Lager, sondern die schließen einen Vertrag, dass sie einen bestimmten Kotflügel für den Lebenszyklus eines Fahrzeuges bei einem Zulieferer kaufen. Wie viele das dann sind, klärt sich am Markt. Das heißt, wenn jetzt die Stückzahlen in Summe geringer sind, weniger Autos verkauft werden, macht der Zulieferer weniger Umsatz, als er geplant hatte und unter Umständen auch mit ganz anderen Teilen. Es verlagert sich möglicherweise Bedarf von einem Zulieferer zum anderen, ein sogenannter Abtauscheffekt.
Die Stückzahlen werden aber prognostiziert von den Autoherstellern. Auf dieser Stückzahlenprognose basiert ja die Kalkulation der Teile beim Zulieferer. Und wenn sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass nur die Hälfte der Stückzahl abgerufen wird, dann verändert sich ja etwas mit der Kalkulation, weil dann auch Entwicklungsaufwand reingesteckt wurde, der sich nicht ausreichend amortisiert. Und plötzlich macht der Zulieferer einen gigantischen Verlust mit jedem Stück, das er ausliefert. Also muss da ja etwas passieren, muss ein Anpassungsprozess passieren.
Genau, der OEM schätzt nach bestem Wissen und Gewissen die Stückzahl. Er möchte ja einen Zulieferer, der ihn auch beliefern kann. Wenn das Volumen dann nicht kommt, ist der Zulieferer möglicherweise unterausgelastet. Aber wie Sie sagten, amortisiert er auch zum Beispiel Anlagen nicht. Er geht davon aus, dass er eine dedizierte Anlage für einen Bauteil über x-tausend Teile amortisiert. Und wenn davon nur die Hälfte kommt, kriegt er nicht genug Deckungsbeitrag rein, um diese Anlage zu bezahlen. Das heißt, es setzt sich hier dann quasi ein Prozess in Gang, ein Verhandlungsprozess zwischen Zulieferer und OEM, der oftmals dazu führt, dass der Zulieferer dann noch ein bisschen zu langsam reagiert, vielleicht nicht volle Transparenz hat über die Situation oder sich schlichtweg nicht durchsetzen kann und perspektivisch in dem Falle, wenn er das so oft erlebt, natürlich ihm die Insolvenz droht. Ja.
Das wäre jetzt sozusagen die Umsatzseite, ne?
Genau.
Die sich durch die geringere Stückzahl und möglicherweise andere Produkte geändert hat. Aber auch auf der Kostenseite gibt es ja eine Änderung, glaube ich, ne?
Genau, wir können das auch auf der Kostenseite erleben. Also ein Klassiker ist, Sie haben ja in jedem Teil eines Autos natürlich einen hohen Anteil Materialkosten, sagen wir mal Stahl oder Kunststoff etc., Aluminium. Wenn sich hier die Preise ändern, muss der Zulieferer diese Preissteigerung, diese Kostensteigerung auch an den Kunden weitergeben. Er ist nicht in der Lage, die aus einer Marge zu decken. Und es gibt dafür standardisierte Prozesse, da gibt es normalerweise vertragliche Regeln. Wenn dies aber nicht gut genug ausgeprägt ist oder der Prozess nicht sauber durchlaufen wird, kann es sein, dass der Zulieferer mögliche Kostensteigerungen für eine Zeit verdauen muss, die er sich eigentlich nicht leisten kann, bevor er es schafft, sie weiterzugeben. Und das ist auch ein häufiger Grund für Insolvenzen in der Automobilzulieferindustrie.
Schlechte Verträge.
Genau, schlechte Verträge.
Preisgleitklauseln, Fragezeichen.
Genau, das sollte der Fall sein. Eine Gleitklausel hat nicht jeder, obwohl es eigentlich Industriestandard sein sollte. Und man muss die aber auch leben. Ich muss in der Lage sein, als Zulieferer dem Kunden aufzuzeigen, dass ich Steigerungen hatte. Ich muss es durchsetzen. Während eine Einkaufsorganisation immer einen Anreiz hat, hier einmal unter der Welle durchzutauchen und zu hoffen, dass der Zulieferer das noch eine Welle lang überlebt. Ja, manchmal verschätzt sich der OEM. Dazu kommen, wie gesagt, Stückzahlen, Thematiken. Sie haben gestiegene Energiekosten. Das haben wir jetzt alle beobachtet über die letzten Jahre. Das Thema Gaskrise, Ukraine-Krieg hat natürlich nicht geholfen.
Lohnthemen?
Lohnthemen auch, ja. Weil ich würde jetzt fast eher sagen, dass das die Unsicherheit, die im Markt ist, ein Stück weit das Hauptproblem ist. Wir haben jetzt ja auch eine ganze Reihe von Krisen erlebt, beginnend mit Covid, enden mit dem Ukraine-Krieg, die quasi Unternehmen, die sowieso auf Kante genäht sind, immer wieder unter Druck gesetzt hat. Also ein Zulieferer hat ein Geschäftsmodell, in dem er sowieso eigentlich stets auf Zehenspitzen gehalten wird und sich keinen Fehltritt leisten kann, schon in guten Zeiten. Und wenn ich jetzt quasi einen exogenen Schock habe, der so dramatisch ist, wie die Gasversorgung ist bedroht durch den Angriff auf die Ukraine oder im Falle von Covid, es wird schlichtweg die ganze Volkswirtschaft zum Stehen gebracht, dann kann man das nur kurz überleben.
Wie sieht es mit der Stimmungslage der mittelständischen Unternehmer aus? Klar, es gibt die großen Konzerne, die eine ähnliche Größe haben wie ein Automobilhersteller, aber es gibt ja auch viele Mittelständler, die in der Hand eines Unternehmers, einer Unternehmerfamilie sind. Was macht diese Situation mit dem Automobilzuliefer-Mittelständler? Denn ich kenne Unternehmer aus anderen Branchen, die mir sagen, sie haben keine Lust mehr. Sie haben keine Lust mehr, ihr Unternehmen weiterzuführen. Sie wollen es verkaufen, wollen es loswerden, wollen aufhören, haben unter unterschiedlichen Bedingungen, die je nach Markt sich oder Branche sich unterscheiden, das starke Bedürfnis, ihr Erwerbsleben einzustellen.
Ja, das Thema Nachfolge ist natürlich auch bei den Automobilzulieferern eins. Und hier ist es halt gepaart damit, dass die Zukunft der Branche eben nicht ganz klar ist. Wenn Sie jetzt der besagte Unternehmer sind, die gibt es ja in Deutschland in großer Zahl, die mit großem persönlichem Engagement und auch großem Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Mitarbeitern und Standorten agieren. Es ist sowieso schon eine Herausforderung, hier in der Familie oder im direkten Umfeld oder im Unternehmen einen Nachfolger zu finden. Aber wenn Sie jetzt noch eine Situation haben, wo der Kunde Ihnen eigentlich keine Zukunftsperspektive aufzeigt, sondern wo Sie das Risiko fahren, dass genau das Teil, was Sie machen, das Fertigungsverfahren, was Sie beherrschen, vielleicht keine Zukunft hat, dann fragen Sie sich zweimal, ob Sie jetzt hier noch ein Risiko eingehen wollen und ob Sie bereit sind, hier nochmal neu zu investieren und auch, ob Sie es hier tun wollen. Ja, weil ein Punkt, den man auch oft vergisst, ist, dass viele Zulieferer an Standorten sind aus historischen Gründen. Nicht, weil das heute der beste Standort für dieses Fertigungsverfahren wäre. Und wenn sie jetzt gezwungen sind, sich neu zu erfinden, dann ist es durchaus naheliegend, sich zu fragen, ob ich das nicht woanders tue. Dann baue ich vielleicht das neue Werk in Osteuropa mit anderen Energiekosten, anderen Standortbedingungen. Aber ich baue es nicht in der Stelle, wo ich vielleicht bisher bin, was natürlich gerade in ländlichen Gegenden in Deutschland sehr dramatische Effekte haben kann.
Ja, aber das ist das, was wir ganz stark sehen, ne? Ist klar, wenn die OEMs verlagern in Ländern, wo wir günstigere Lohnkosten haben, dann ist eigentlich natürlich, dass die Zulieferer nachziehen. Ja, das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Genau, ich meine, das ist historisch gewachsen. Sie haben letztlich die Schwerindustrie in Deutschland da gehabt, wo man hochqualitative Kohle und Stahlvorkommen hat oder Eisenvorkommen. Da entstand das, die Weiterverarbeitung entstand drumherum. Den Stahl produziere ich heute nicht mehr hier. Warum sollte ich das Werk unbedingt hier haben? Also wenn ich jetzt auf der grünen Wiese anfange, neu zu investieren, kann ich mich fragen, was brauche ich dafür? Ich brauche Material, das kommt nicht aus Deutschland. Ich brauche Energie, die ist hier teurer als woanders. Ich brauche Personal, das ist bei uns auch teuer und wir haben eine alternde Gesellschaft. Es wird nicht leichter, Personal zu finden, Fachkräfte. Warum sollte ich ein neues Investment für Jahrzehnte hier tätigen?
Und nicht nur der geografische Standort passt vielleicht nicht mehr ganz in die heutige Zeit, sondern wenn das historisch gewachsen ist, dann ist es der Zuschnitt der Produktionsanlage häufig ja auch. Eine Halle über 2 Etagen, die man heute vielleicht so nicht mehr in ihrer verschachtelten und über Jahrzehnte gewachsenen Form nicht mehr bauen würde.
Genau, das meinte ich. Und da würden Sie jetzt vielleicht sagen, ich hätte jetzt gerne ein entsprechend moderneres Layout, das kann ich hier investieren oder ich konnte es in Polen tun oder in Rumänien. Und viele entscheiden sich momentan dafür, das in Rumänien zu tun, zumal die Kunden auch ihre Montage dorthin verlagern.
Und dann macht das
Sinn.
Macht das alles Sinn, nur nicht für den Standort, ja.
Genau. Also wenn wir es einmal zusammenfassen, kann man halt sehen, dass sich der Druck, den die Autohersteller sichtbar haben, natürlich fortsetzt in die Zulieferer. Druck wird weitergegeben, Kostendruck auch. Ja. Auch die Unsicherheit wird in die Zulieferschaft weitergegeben und dort, wo sie dann nicht mehr getragen werden kann, führt dies möglicherweise zur Insolvenz oder auch zur Aufgabe. Ja.
Und wieder schließen wir eine Folge mit etwas gedrückter Stimmung und schauen mal, ob wir bei der nächsten Folge einen Hoffnungsstrahl herbeizaubern können.
Ja, wir reden über Automotive. Das ist nicht leicht im Moment. Dann bis zur nächsten Folge. Also, Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke, ciao.